Raumfahrt ist längst mehr als ein Liebhaberthema, sondern es ist ein hartes Industriethema. Und deshalb engagieren wir uns in diesem Feld, weil es natürlich eine unmittelbare Implikation zum Beispiel eben auf die Automobilindustrie für das Industrieland Deutschland hat. Aber Raumfahrt geht auch darüber hinaus. Raumfahrt ist aus unserer Sicht ein Teil der Lösung für globale Herausforderungen, also Beispiel Klimawandel. Ohne satellitenbasierte Daten, ohne die Erdbeobachtung, wüssten wir gar nicht so detailliert Bescheid, was sich in Sachen Klimawandel überhaupt alles tut, wie sich das auswirkt.
Hallo, ihr hört 5:1, den mit Vergnügen Podcast für viel Interessierte. Ich konnte mich lange nicht entscheiden, was ich mal werden will, weil ich einfach alles von Anwältin über Musical-Darstellerin bis hin zu Zahnärztin interessant fand. Ich habe mich dann letztlich entschieden, meiner Neugier nachzugehen und bin Redakteurin geworden. Jetzt kann ich überall reinschauen, wo es interessant ist, und das mache ich jetzt auch hier in diesem Podcast. Ich treffe mich mit einem Astronauten, einem Star Trek-Fan, dem Präsidenten der Berliner Planetarien, mit einer Astrologin und heute mit dem Raumfahrtbeauftragten des BDI. Matthias Wachter versucht, einen Weltraumbahnhof nach Deutschland zu holen, damit wir im internationalen Wettbewerb vorne mit dabei sein können. Er erzählt von kleinen Startups mit großen Ideen. Auch die heutige Episode ist gesponsert von Blinkist. Und zu Blinkist erzähle ich euch später im Podcast noch ein bisschen mehr. Jetzt geht's erstmal los mit Matthias Wachter vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin zum ersten Mal im BDI. Ist ein beeindruckendes Gebäude. Riesig groß. Wie viele Leute arbeiten denn hier?
Zunächst herzlich willkommen. Bei uns im BDI arbeiten knapp 200 Menschen und im Gebäude insgesamt, würde ich sagen, sind es knapp 600.
Wir sind im Haus der deutschen Wirtschaft. Mhm. Und wer sitzt hier noch?
Neben dem BDI, dem Bundesverband der deutschen Industrie, sitzen hier die BDA, die Arbeitgeberverbände, und der DIHK, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag.
Mhm. Was ist denn genau Ihr Job hier?
Mein Job als Abteilungsleiter, der unter anderem für die Themen Sicherheit, Rohstoffe und Raumfahrt zuständig ist, ist es, diese Themen für die deutsche Industrie politisch voranzubringen. Das heißt, wir setzen uns dafür ein, dass die Rahmenbedingungen in Deutschland, aber auch in Europa so gestaltet werden, dass unsere Unternehmen bestmöglich arbeiten und möglichst erfolgreich sein können.
Das ist im Grunde Lobbyarbeit, richtig?
Das ist Lobbyarbeit, ja. Wir würden sagen Interessenvertretung, aber es ist letztlich Lobbyarbeit.
Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also wie ist man oder wie vertritt man diese Interessen? Wie tritt man da an die Politik heran? Wie sind da die Abläufe?
Also zunächst ist es so, dass wir in unserer Mitgliedschaft Positionen formulieren. Das läuft in einem sehr demokratischen Prozess. Der BDI hat knapp 40 Mitgliedsverbände, die einzelne Branchen abdecken, und hinter diesen Verbänden stehen 100.000 Unternehmen und etwa 8 Millionen Beschäftigte. Und etwa 99% dieser Unternehmen sind familiengeführte mittelständische Unternehmen. Und wir haben Gremien, wo Vertreter dieser Unternehmen zusammenkommen und wo wir Positionen in den einzelnen Themenfeldern entwickeln, darüber abstimmen und diese dann zu Positionen des BDIs machen. Und diese Positionen bringen wir dann wiederum bei der Politik hier in Berlin, aber auch auf europäischer Ebene in Brüssel ein und werben dafür, dass unsere Vorschläge, die wir dann machen, natürlich von der Politik auch aufgegriffen werden. Mhm. Und das kann passieren oder das kann erfolgen, zum Beispiel in Form von Veranstaltungen, die wir machen, wo wir diese Vorschläge vorstellen und präsentieren, zusammen mit der Politik diskutieren. Wir sind mit den einzelnen Ressorts, also den Ministerien der Bundesregierung, in einem engen Austausch und bringen unsere Positionen da ein. Das läuft alles sehr transparent und nachvollziehbar, weil wir alles, was wir tun, auch immer öffentlich machen und weil wir sehr oft zum Beispiel auch als Sachverständige in den einzelnen Themen offiziell in Bundestagsausschüsse zum Beispiel eingeladen werden und diese Positionen dann auch nochmal vorstellen.
Mhm. Wie sind Sie dazu gekommen, die Interessen der Raumfahrt zu vertreten? Gibt es irgendeine persönliche Geschichte? Warum sind Sie vielleicht auch fasziniert von der Raumfahrt?
Also Raumfahrt fasziniert und begeistert uns natürlich sehr. Das ist ein relativ junges Thema im BDI, das lange Zeit nicht wirklich als ein relevantes Thema gesehen wurde, weil es einfach für die gesamte Industrie, für die wir stehen, noch nicht wirklich relevant war. Das hat sich in den letzten Jahren signifikant verändert. Raumfahrt ist für unsere Gesellschaft, aber auch für die Wirtschaft und insbesondere für die deutsche Industrie zu einem ganz zentralen Thema geworden. Ich will Ihnen mal ein paar Beispiele sagen, warum das so ist. Viele Zukunftstechnologien, die auf der Erde stattfinden und die wir vorantreiben, sind ohne Raumfahrt und raumfahrtbasierte Anwendungen überhaupt nicht mehr möglich. Also denken Sie zum Beispiel an autonomes Fahren, ohne Positionsdaten, ohne Satelliten im All, überhaupt nicht vorstellbar. Denken Sie an Industrie 4.0, also global vernetzte Produktionsprozesse, automatische Fabriken, ein großer Datenaustausch. Auch das ist nur möglich, wenn Sie die entsprechende Satelliteninfrastruktur haben. Digitalisierung in der Fläche, Internet in der Fläche, all das ist ohne Raumfahrt nicht mehr möglich. Das heißt, Raumfahrt ist längst mehr als ein Liebhaberthema, sondern es ist ein hartes Industriethema. Und deshalb engagieren wir uns in diesem Feld, weil es natürlich eine unmittelbare Implikation zum Beispiel eben auf die Automobilindustrie für das Industrieland Deutschland hat. Aber Raumfahrt geht auch darüber hinaus. Raumfahrt ist aus unserer Sicht ein Teil der Lösung für globale Herausforderungen, also Beispiel Klimawandel. Ohne satellitenbasierte Daten, ohne die Erdbeobachtung, wüssten wir gar nicht so detailliert Bescheid, was sich in Sachen Klimawandel überhaupt alles tut, wie sich das auswirkt. Und damit kann man natürlich auch entsprechende Maßnahmen ergreifen, um das zu verhindern, um das abzufedern. Ich will Ihnen ein anderes konkretes Beispiel geben aus der Landwirtschaft. Sie können heute, wenn Sie ein Landwirt sind, Ihre Felder mit Erdbeobachtungssatelliten 24/7 beobachten und monitoren lassen. Und dann wissen Sie immer ganz genau, wann Sie wo zum Beispiel bewässern müssen, wann Sie wo düngen müssen oder nachdüngen müssen. Und das führt dazu, dass Sie im Ergebnis weniger Ressourceneinsatz benötigen, weil Sie dank dieser Daten das effizienter ausbringen können. Und gleichzeitig haben Sie aber einen größeren Ertrag. Und das ist unter Nachhaltigkeitsaspekten extrem wichtig und bringt riesige Vorteile. Es gibt Unternehmen, die machen zum Beispiel Waldbranderkennung aus dem All. Sie können damit viel schneller Brände im Entstehen identifizieren, Gegenmaßnahmen koordinieren und damit auch schnell dazu beitragen, dass sie die Feuer eindämmen, was ja momentan wirklich ein sehr, sehr großes Thema ist. Ob das in Kalifornien ist, die Waldbrände im Amazonas in der Mitte des Jahres oder was gerade in Australien auch passiert. Das heißt, Raumfahrt liefert auch Lösungen, die ein nachhaltigeres Leben und Wirtschaften auf der Erde ermöglichen. Und deshalb setzen wir uns so sehr für Raumfahrt ein.
Wenn wir uns das jetzt nochmal genauer angucken, können Sie mal technisch erklären, wie genau das funktioniert? Zum Beispiel mit der Felderüberwachung oder auch mit der Waldbrandüberwachung. Was spielt da alles zusammen, dass es dann bei dem Menschen ankommt, der demnach handeln kann?
Mhm. Also zunächst brauchen Sie die notwendige Hardware. Und die Hardware ist, Sie brauchen Satelliten im All, die über diese Fähigkeiten verfügen, also zum Beispiel Erdbeobachtung oder Wärmebild. Für die Waldbranderkennung ist Wärmebild entscheidend. dann müssen Sie diese Satelliten natürlich ins All bekommen. Das heißt, Sie brauchen die entsprechenden Trägersysteme, Trägerraketen. Europa hat eigene Systeme mit der Ariane und der Vega-Rakete. Es entsteht gerade ein neues Segment von kleinen Trägerraketen, sogenannten Microlaunchern.
Hier in Deutschland, richtig?
Hier in Deutschland, genau, gibt es drei Unternehmen. ESA Aerospace, Rocket Factory Augsburg und High Impulse, die an solchen kleinen Trägerraketen arbeiten und auch relativ bald damit auf den Markt kommen werden. Das heißt, sie brauchen diese Hardware, um die Satelliten ins All zu bringen. Und wenn sie diese Satelliten im All haben, dann brauchen sie die entsprechenden Systeme und Expertise, dass sie die Daten, die generiert werden, nutzen können. Raketen sind sexy, aber das eigentliche Business, das dahinter liegt, ist eigentlich ein Datenbusiness. Also es werden so viele Daten generiert durch die Infrastruktur im All, dass es ganz viele Unternehmen gibt, vor allem Startups, die sich zum Ziel gemacht haben, diese Daten bestmöglich und effizient eben auszuwerten und darauf aufbauend dann Geschäftsmodelle etablieren und mit diesen Geschäftsmodellen dann zum Beispiel an die Landwirte herantreten und sagen, wir können euch helfen, weniger Ressourceneinsatz, höhere Erträge, mehr nachhaltiges Wirtschaften. Und das läuft alles unter dem Schlagwort New Space, also Kommerzialisierung der Raumfahrt, weg von einer von Staaten und Regierungen getriebenen Raumfahrt aus vereinfacht gesprochen Prestigegründen hin zu einer wirklich anwendungs- und nutzerorientierten Raumfahrt, die Menschen unmittelbar auf der Erde hilft und Vorteile verschafft.
Jetzt haben Sie ja den ersten Weltraumkongress ausgerichtet. Was ist denn da passiert?
Wir haben Ende 2019 zum ersten Mal als BDI einen Weltraumkongress durchgeführt mit knapp 500 Teilnehmern. Bundesminister Altmaier war da. Und wir haben genau diese Themen, haben wir Nachhaltigkeit, Kommerzialisierung, Potenziale der Raumfahrt für das Industrieland Deutschland insgesamt. Die haben wir versucht herauszuarbeiten, zu diskutieren mit der Politik, mit Vertretern der Zivilgesellschaft, mit Forschungsinstitutionen. Wir hatten viele innovative Startups da, mittelständische Unternehmen, aber natürlich auch die großen Akteure, die es in dem Bereich gibt. Und wir haben konkrete Vorschläge herausgearbeitet und haben diese Vorschläge in Form einer Berliner Weltraumerklärung an die Bundesregierung, an Bundesminister Altmaier übergeben.
Mhm. Ich habe gelesen, dass Deutschland im Moment der 8-meistvertretenste Staat im Weltall ist. Was ist denn das Ziel?
Unser Ziel ist es, dass Deutschland und deutsche Unternehmen an dieser Kommerzialisierung des Weltalls bestmöglich partizipieren können. Wir sind der drittgrößte Exporteur weltweit. Wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Erde. Wir sind Hightech-Nation und wir sind der Auffassung, es muss unser Anspruch sein, dass wir diese Stärke, die wir auf der Erde haben und diese Expertise und das, wofür weltweit Made in Germany steht und geschätzt wird, dass wir das auch im All erreichen, weil das einfach ein ganz zentraler Zukunftsmarkt ist. Und wenn wir im All nicht dabei sind, dann werden wir perspektivisch eben auch bei ganz vielen Technologien auf der Erde auch nicht mehr dabei sein. Das heißt, die Dinge hängen zusammen und wir wünschen uns, dass Deutschland im All eine führende Rolle einnimmt.
Und gibt es da auch einen Verbund? Also es ist ja schön, wenn Deutschland eine führende Rolle hat, aber es geht ja eigentlich global auch jeden Menschen was an. Gibt es da irgendeine Vereinigung?
Also es gibt zum Beispiel einen internationalen Weltraumvertrag aus dem Jahr 1967, der Grundsätze regelt, was im All passieren darf, auf das sich alle Länder verständigt haben. Und dieser Weltraumvertrag sieht zum Beispiel vor, dass alle Staaten der Erde einen gleichberechtigten Zugang zum All haben, dass der Weltall allen Staaten für die zivile Nutzung gleichermaßen offen steht und dass man eine Militarisierung des Alls nicht möchte. Aus unserer Sicht ist dieser Weltraumvertrag ein sehr wichtiges Grundlagendokument. Aber durch die rasanten technologischen Innovationen und neuen Möglichkeiten, es wird immer günstiger, Dinge ins All zu bringen. Satelliten werden immer kleiner, Miniaturisierung ist das Stichwort. Gibt es natürlich heute viele Dinge und Möglichkeiten, die es damals bei der Unterzeichnung dieses Vertrags noch nicht gab. Und deshalb plädieren wir dafür, dass dieser Weltraumvertrag an das neue Zeitalter, an das New Space Zeitalter angepasst wird, dass es ein Update gibt, um eben auch diese kommerziellen Aspekte, die es damals noch nicht gab, wie zum Beispiel Weltraumbergbau, ein Thema, wo wir davon ausgehen, dass das perspektivisch kommen wird, dass man sowas international auch regelt und dass man dazu ein gemeinsames Verständnis schafft. Vorbild könnte zum Beispiel der Arktik-Vertrag sein, wo sich ja auch alle drauf verständigt haben, wie man in der Arktik umgeht, wie man sich engagiert und was man zum Beispiel auch nicht tut. Und das funktioniert aus unserer Sicht sehr gut und deshalb kann das eine Orientierung sein für ein Update des Weltraumvertrags.
Was ist Weltraumbergbau?
Weltraumbergbau, der englische Begriff ist Space Mining, ist die Förderung von Rohstoffen im Weltall auf anderen Planeten, auf anderen Himmelskörpern, also zum Beispiel auch auf Asteroiden oder auch dem Mond. Das ist ein Thema, was rasant an Bedeutung gewinnt, weil sie zum Beispiel auf erdnahen Asteroiden, und das wissen wir von Forschungsmissionen, eine zum Teil extrem hohe Konzentration von Rohstoffen haben. Und es ist einfacher, diese Rohstoffe zum Beispiel auf Asteroiden perspektivisch zu fördern, als sie zum Beispiel mit großen Umweltverschmutzungen aus der Erdkruste herauszuholen. Und wenn wir unser Engagement im Weltall intensivieren, dann brauchen wir dafür natürlich auch Rohstoffe. Stand heute ist es so, dass es natürlich wahnsinnig aufwendig und trotz allem noch teuer ist, Systeme ins All zu bringen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Mondstation, und es wird perspektivisch kommen, aufbauen, dann ist es sehr teuer, wenn Sie alles, was dafür benötigt werden würde, von der Erde dahin fliegen. Und deshalb würde es Sinn machen, für den Aufbau einer solchen Mondstation zum Beispiel auch Ressourcen zu nutzen, die es auf dem Mond oder auf Asteroiden gibt, weil Sie die leichter verwenden können und eben diesen teuren Transport von der Erde nicht haben.
Und dürfte man das laut dem momentanen Weltraumvertrag?
Also das ist eine sehr spannende Frage. Da gehen die Meinungen international auseinander. Die deutsche Position ist vereinfacht gesagt, weil es nicht im Weltraumvertrag explizit geregelt ist, ist es eigentlich nicht legal. Die Position von anderen Ländern, zum Beispiel der USA oder auch unseres europäischen Partners Luxemburg, ist, weil es im internationalen Vertrag nicht geregelt ist, ist es erlaubt. Aus unserer Sicht bedarf es einer Klärung dieses Themas und das sollte zum Beispiel auch Bestandteil einer Aktualisierung des Weltraumvertrags sein.
Wenn man jetzt an den Abbau von Ressourcen im Weltraum denkt, denkt man ja auch gleich an Ausbeutung, also ich zumindest. Ist das schädlich für das Universum, wenn man da Rohstoffe fördert?
Ich glaube nicht. Also natürlich fehlt uns da bisher so ein bisschen die Expertise und die Erfahrung, aber es macht einen signifikanten Unterschied, ob Sie auf einem Asteroiden, der weder bewohnt noch Leben enthält, im All vor sich hintreibt, Rohstoffe fördern, als wenn Sie das auf der Erde tun, Erdbewegungen haben, Förderung haben, Umwelt zerstören. Also ich glaube, da liegt auch eine große Chance, dass Rohstoffe im All eben ohne Umweltzerstörungen auf der Erde gefördert werden können. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, das muss man auch dazu sagen. Das ist nichts, was jetzt morgen oder übermorgen losgeht. Aber es wird perspektivisch kommen, davon sind wir überzeugt. Und ich glaube auch, gerade aus diesen Umweltaspekten gibt es viele Gründe, die dafür sprechen, zu sagen, wenn wir die technischen Möglichkeiten haben und wenn es finanziell darstellbar ist, dann macht es Sinn, Rohstoffe im All zu fördern und nicht auf der Erde.
An dieser Stelle unterbrechen wir das Gespräch kurz, denn ich wollte euch noch was zu Blinkist erzählen. Blinkist ist eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen oder anhören kann. Es gibt die neuesten Sachbücher, zeitlose All-Time-Favorites oder viel diskutierte Bestseller zu entdecken. Dabei könnt ihr aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung wählen. Am Ende eines jeden Blinks bekommt ihr noch Tipps und Tricks für den Alltag und für den Beruf mit auf den Weg. Alle Titel existieren auf Deutsch oder Englisch und jeden Monat kommen ca. 40 dazu. Blinkist ist ideal, um kurz in ein Buch reinzuhören oder reinzulesen und den wesentlichen Inhalt mitzunehmen. Und für alle, die nach einem Blink gerne tiefer in das Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Ich benutze Blinkist, um mich auf den aktuellen Stand von Buchneuerscheinungen zu bringen, etwas in nur kurzer Zeit zu lernen oder mich auf meine Podcasts vorzubereiten. Ihr findet in der App zum Beispiel tolle Blinks aus dem Buch von Ashley Vance über Elon Musk. Es gibt gerade eine tolle Aktion, exklusiv für Hörer des 5:1 Podcast. Auf blinkist.de/5:1 erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig 7 Tage lang kostenlos testen. Und jetzt zurück zum Gespräch mit Matthias Wachter. Jetzt machen Sie sich ja sehr stark dafür, dass in Deutschland ein Weltraumbahnhof gebaut wird. Können Sie das ein bisschen erklären? Was ist überhaupt ein Weltraumbahnhof?
Ein Weltraumbahnhof ist ein Bahnhof, von dem aus Sie ins All starten. In der Regel mit Trägerraketen, die senkrecht starten. Es gibt auch neue innovative Systeme, dass man Raketen unter Flugzeuge hängt und die dann aus einer gewissen Höhe ausklingt und die von da aus dann selbst weiterfliegen und dann ins All fliegen. Aber das ist noch die Ausnahme. Ein Weltraumbahnhof ist, wie gesagt, ein Startplatz ins All, wenn Sie so wollen. Bisher ist es so, dass es eine überschaubare Anzahl an Weltraumbahnhöfen gibt. Die bekanntesten sind sicherlich Cape Canaveral in Florida, Baikonur in Kasachstan oourKourou in Französisch-Guyana, der europäische Weltraumbahnhof. All diese Weltraumbahnhöfe liegen in der Nähe des Äquators, weil es Sinn macht, für große Lasten am Äquator oder in der Nähe des Äquators zu starten, dann mit der Rakete gen Osten zu fliegen, die Erdrotation auszunutzen und dadurch eben weniger Treibstoffbedarf haben, um die Dinge ins All zu bringen. Das heißt, sie können mehr Payload, also mehr Nutzlast ins All bringen. Es gibt jetzt aber eine neue Entwicklung und diese Entwicklung heißt Miniaturisierung. Das heißt, Satelliten werden immer kleiner. Vor 15, 20 Jahren war der Standardsatellit so groß wie ein Kleinwagen. Mittlerweile ist die neue Standardgröße, vor allem von kommerziellen Satelliten, eher Schuhkarton. Und damit verändert sich auch der Bedarf an Trägerraketen. Haben Sie früher noch ganz große Trägersysteme gebraucht, um diese Satelliten ins All zu bringen, brauchen sie zunehmend eher kleinere Systeme, um auch flexibler und schneller reagieren zu können. Bei den großen Systemen ist es so, es macht natürlich wirtschaftlich nur Sinn, dass eine Rakete, die 20, 25 Tonnen Nutzlast hat, ins All startet, wenn diese Nutzlast auch wirklich ausgeschöpft ist. Niemand fliegt sozusagen mit einem halbleeren Bus ins All. Und das wirft, sage ich mal, für viele dieser kleinen Satelliten und Hersteller dieser kleinen Satelliten natürlich die Herausforderung auf. Ich bekomme ja mit meinen kleinen Satelliten die Rakete nicht voll. Das heißt, ich kann nur sogenannt Huckepack mitfliegen oder als Ride-Sharing-Modell, dass eben ganz viele kleine Satelliten zusammenkommen und dann gemeinsam starten. Und bis das sozusagen erreicht ist, kann das mitunter Monate dauern, vielleicht sogar Jahre. Und deshalb entsteht ein zunehmender Bedarf, schneller und kurzfristiger ins All zu kommen. Und es entsteht ein zunehmender Bedarf, was andere Orbits angeht. Für kommerzielle Anwendungen brauchen sie eben nicht mehr diese äquatorialen Bahnen, sondern eher sonnensynchrone oder polare Orbits. Das heißt, vereinfacht gesagt, der Satellit würde dann vom Nordpol zum Südpol fliegen und auf der anderen Seite wieder hoch. Und der große Vorteil von diesen sonnensynchronen oder polaren Orbits ist, dass sich die Erde dann einmal drunter durchdreht und sie mit relativ wenigen Satelliten eine globale Abdeckung erreichen können. Und das macht es kommerziell attraktiv. Und für solche polaren und sonnensynchronen Orbits ist es eher vorteilhaft, wenn sie auf der nördlichen Hemisphäre starten, also nicht mehr am Äquator, sondern die Rakete fliegt dann gen Norden, um in diese Orbits entsprechend zu kommen. Und deshalb sagen wir, es macht Sinn, und es ist technisch auch machbar, aus der Nordsee heraus, aus der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone, mit kleinen Trägerraketen in polare und sonnensynchrone Orbits zu fliegen. Und deshalb setzen wir uns dafür ein, dass es eine deutsche Startplattform gibt. Also deutlich kleiner als ein Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana oder in Cape Canaveral, sondern eine schwimmende Plattform, von der aus man gut in diese polaren und sonnensynchronen Orbits starten kann.
Mhm. Und wie weit sind die Pläne da fortgeschritten?
Wir haben Anfang September dem Bundeswirtschaftsminister ein ausformuliertes 50-seitiges Konzept dafür vorgelegt. Dieses Konzept haben wir mit den drei deutschen Herstellern von kleinen Trägerraketen, Satellitenherstellern und Betreibern, New Space Startups und auch der maritimen Wirtschaft in den letzten Monaten entwickelt. Und was wir der Bundesregierung vorschlagen, ist ein privatwirtschaftlich organisiertes Betreibermodell auf Basis einer bestehenden Infrastruktur. Dank dem Ausbau der Offshore-Windenergie gibt es sowohl Plattformen als auch die notwendige Hafeneinrichtung oder Hafeneinrichtungen, um so etwas zu realisieren. Und letztlich muss die Politik jetzt entscheiden, ob sie das unterstützt oder nicht.
Und warum ist die Unterstützung der Politik so wichtig, wenn das privatwirtschaftlich organisiert ist?
Weil sie alleine von der Regulatorik ohne Politik das nicht realisieren können. Also es geht um Haftungsfragen, es geht um Nutzung des Luftraums, es geht um Auflagen von der Lärmbelästigung über natürlich wichtige Fragen Natur- und Umweltschutz und, und. Das heißt, ohne eine Beteiligung und ohne eine Unterstützung der Bundesregierung ist sowas nicht realisierbar. Genauso wenig, wie Sie als Privatunternehmen morgen sagen können, ich baue jetzt einfach mal einen Flughafen, können Sie auch nicht so eine Startplattform ohne die Politik realisieren.
Und wem würde der Weltraumbahnhof dann gehören?
Unser Vorschlag ist, dass die Bundesregierung diese Plattform weder kaufen, betreiben noch umbauen müsste, sondern uns schwebt eine Art Leasing-Modell vor, wie es heute bereits bei der Offshore-Windenergie Standard ist. Wenn Sie heute ein Windrad aufstellen wollen und Hersteller eines Windrads zum Beispiel sind, dann haben Sie auch nicht die entsprechende Plattform und das Errichterschiff, um das aufzustellen, sondern sie mieten das. Es gibt Unternehmen im maritimen Bereich, die stellen diese Plattformen zur Verfügung. sie chartern das dann und dann wird ihr Windrad von diesem Unternehmen aufgestellt. Und dieses Modell, das schlagen wir auch der Bundesregierung vor, dass man auf bestehende Plattformen zugreift, die heute schon existieren, die zum Teil nicht ausgelastet sind, weil eben ein Großteil der Offshore-Windräder bereits aufgestellt ist, diese Plattformen jetzt eh am Markt verfügbar sind, dass man eine solche Plattform nutzt, um von da aus diese kleinen Trägerraketen, die so als Richtgröße eine Nutzlast bis eine Tonne haben, von der Nordsee aus zu starten.
Mhm. Gibt es irgendwie, so wie wir das ja bei Jeff Bezos und Elon Musk sehen, die ganz konkrete Ideen und Visionen haben, gibt es die für Deutschland auch oder von diesen Unternehmen, die daran beteiligt sind?
Also die gibt es definitiv. Es gibt eine wirklich dynamische New Space Community in Deutschland aus ganz vielen jungen Startups, innovativen Unternehmen, die große ambitionierte Pläne im All haben. Es gibt die drei Hersteller von kleinen Trägerraketen in Deutschland, ESA Aerospace, Rocket Factory Augsburg und High Impulse. Und diese Firmen, die sind relativ weit. Also die werden 2021, 2022 auf den Markt kommen. Und hinter diesen Firmen stehen in der Regel junge, engagierte, ambitionierte Menschen, die begeistert sind und die was machen wollen, die dieses Thema vorantreiben wollen. Und eine Startplattform wäre ein Boost für all diese Aktivitäten, weil sie den Raketenherstellern eben eine Möglichkeit geben würde, direkt von Deutschland aus ins All zu starten. Aber es würde eben nicht nur den drei Raketenherstellern helfen, sondern es würde dem gesamten nachgelagerten Ökosystem mit den Startups, mit den jungen Unternehmen, mit den Anwendern, denen würde das helfen und würde damit letztlich dem gesamten Industrieland Deutschland und unserer Gesellschaft zugutekommen.
Und können Sie nochmal konkrete Beispiele von Ideen geben? Also zum Beispiel Jeff Bezos will ja Fabriken im Weltraum bauen, damit es keinen schädlichen Ausstoß gibt hier auf der Erde, weil das im Universum verpufft. Das ist ja so eine Idee, von der man erstmal denkt, wow, geht sowas? Da muss man ganz lange drüber nachdenken. Da ist ganz, ganz viel dahinter und das ist ganz groß, genauso wie Elon Musks Ideen. Gibt es irgendwas Konkretes in Deutschland, was Sie schon so benennen können? Oder?
Also es gibt ganz, ganz viele konkrete Ideen und es gibt nicht nur Ideen, sondern es gibt ja auch längst in der Praxis. Mhm. Wie gesagt, es gibt Startups, die Waldbranderkennung aus dem All machen. Es gibt Unternehmen, die Infrastrukturmonitoring für große deutsche Unternehmen machen. Es gibt hier in Berlin zum Beispiel ein Unternehmen, Live.io, das macht das Infrastrukturmonitoring für die Deutsche Bahn. Früher war es so, dass die Deutsche Bahn ihre Strecken abfahren musste, um zu gucken, wächst da jetzt ein Baum in die Oberleitung, ist die Schiene noch in Ordnung etc. Mittlerweile läuft das alles über Satellit online. Es ist viel akkurater, es ist viel einfacher, der Aufwand ist deutlich geringer, es ist präziser. Also solche Geschäftsmodelle, die gibt es ganz, ganz viel. Und sowohl heute schon als auch an wirklich großen, ambitionierten Ideen. Und die entscheidende Frage ist eben, und die müssen wir uns als Nation stellen, wollen wir an diesen Entwicklungen und an diesem Zukunftsmarkt führend mit partizipieren oder wollen wir das nicht? Und eine Startplattform ist aus unserer Sicht ein Baustein, um an diesem Zukunftsmarkt zu partizipieren.
Der Podcast heißt ja 5:1. Welche 5 Dinge wünschen Sie sich für die deutsche Raumfahrtforschung in den nächsten Jahren?
Wir wünschen uns Punkt 1 eine politische Unterstützung für die zeitnahe Realisierung der Startplattform in der Nordsee. Punkt 1. Punkt 2, wir wünschen uns, dass Deutschland mehr Mittel in diesem Bereich zur Verfügung stellt. Heute ist es so, dass das nationale Programm für Raumfahrt knapp 300 Millionen ausmacht. Das ist im europäischen und internationalen Vergleich nichts, wenn Sie so wollen. Frankreich hat ein nationales Budget von über 700 Millionen. Wir wünschen uns drittens, dass wir ambitionierte internationale Projekte realisieren. Also das heißt für uns weiterhin eine Beteiligung an der internationalen Raumstation, aber auch an neuen großen Vorhaben, wie zum Beispiel eine Rückkehr zum Mond. Viertens, wir wünschen uns, dass wir mehr Sichtbarkeit für die Raumfahrt bekommen. Und mehr Sichtbarkeit lässt sich am besten mit bemannter Raumfahrt, mit Astronauten erreichen. Warum kann nicht, wenn die Amerikaner in den nächsten Jahren zum Mond zurückkehren, ein deutscher Astronaut oder eine deutsche Astronautin mitfliegen? Deutschland stellt wesentliche Komponenten für das amerikanische Orion-Raumschiff her. Der Antrieb, das sogenannte Service-Modul, wird in Bremen gefertigt. Das heißt, ohne diese Komponente kommen die Amerikaner nicht zum Mond. Ich finde, wir sollten uns dafür einsetzen, dass im Gegenzug auch ein deutscher Astronaut oder eine Astronautin mit zum Mond fliegt. Ich finde, das wäre ein ganz, ganz starkes Signal. Und fünfter Punkt, wir würden uns wünschen, dass die Bundesregierung die internationalen Bemühungen vorantreibt, was jetzt zum Beispiel eine Aktualisierung des Weltraumvertrags angeht. Weil Raumfahrt ist auch etwas, was international verbindet. Wir sehen es auf der internationalen Raumstation, wie Länder, die auf der Erde zum Teil im Wettstreit miteinander liegen, sehr erfolgreich und partnerschaftlich im All zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch ausbauen sollten, also dieses verbindende Element von Raumfahrt weltweit.
Vielen Dank an Matthias Wachter für die vielen neuen Einblicke. Auf meinem Instagram-Account Stefanie Hielscher findet ihr in den Story-Highlights noch ein Video, in dem Matthias Wachter erklärt, wo der Weltraumbahnhof genau gebaut werden könnte. In den Shownotes habe ich euch auch noch einiges zusammengetragen. Und wir hören uns morgen zur letzten Episode dieser Staffel. Mein Gast Benjamin Stöwe ist ein richtiger Trekkie. Bis dann!